3 Monate sind sie jetzt schon unterwegs, die Israeliten. Vermutlich waren das die 3 aufregendsten Monate ihres Lebens bis dahin. Waren die Israeliten ja 430 Jahre in Ägypten gewesen. Sie kannten nicht viel mehr als das Leben als Sklaven. Und dann ging es los. Gott verspricht ihnen Befreiung. Zuerst ein aufregendes Hin und Her. Dürfen sie jetzt los oder nicht? Und dann geht es los. Aber die Ägypter kommen hinterher. Und Mose, ihr großer Held, ihr Anführer, führt sie in eine Sackgasse. Gott bedient sich aber seinen Möglichkeiten und bringt Israel durchs Schilfmeer in die Freiheit. Er führt sein Volk raus und er rettet sie vor den Ägyptern. Israel ist nach langer, langer Zeit in Ägypten also unterwegs. Die ersten Klagen kommen bald. Wann sind wir da? Ich habe Durst. Wir wollen lieber wieder nach Hause. Das Ungewisse, was vor einem liegt, das kann manchmal sehr beängstigend sein. Ich musste an eine Punkband aus meinen vergangenen Tagen denken. Sie singen in einem Lied: Lieber ein Unglück, das vertraut, als das Glück, das du nicht kennst. Es ist nicht immer leicht, sich auf Neues einzulassen. Aber Gott in seiner Liebe, in seiner Güte sieht die Probleme, die Ängste der Menschen und er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen zu essen, er gibt ihnen einen Platz, wo sie lagern können, wo sie Pause machen können. Und dann geht es aber auch wieder weiter. Und es fällt Brot vom Himmel, es kommen Wachteln vorbeigeflogen und als ob es nichts Leichteres gäbe, kommt aus einem Stein einfach mal Wasser rausgeflossen. Und da sind wir jetzt in 2. Mose 19, 1 bis 6. Genau 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und erreichten nun die Wüste Sinai. In der Wüste schlugen sie ihr Lager auf. Dort lagerte sich Israel am Fuß des Berges. Mose aber stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg aus zu: Sag es dem Haus Jakob, verkünde es den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Diese Szene spielt kurz bevor Mose die Steintafeln der 10 Gebote bekommt. Gott bereitet hier sein Volk vor auf einen Bund, den er mit ihnen schließen möchte. Was ist aber so besonders an diesem Volk, dass Gott sagt, ich möchte mit ihnen einen Bund schließen? Hat Israel sich das hart erarbeitet? Haben sie ein Auswahlverfahren gewonnen? Oder hat Gott sich einfach nur das schwächste und kränkste Volk rausgesucht, das er finden konnte, um es wieder aufzupäppeln? Angefangen hat alles mit Abram, einem Mann, den Gott gerufen hat und der diesem Ruf nachgegangen ist. Gott hat ihm gesagt, er soll seine Familie und sein Land verlassen und in das Land ziehen, das er ihm zeigen möchte. Jetzt hat Abram nicht einfach nur seine Familie und das Land verlassen, sondern er hat sein Leben komplett an diesem Gott, von da an auf diesen Gott ausgerichtet. Er ist mit Treue und Gehorsam ist er diesem Gott nachgefolgt in allen Bereichen seines Lebens. Und mit diesem Abram schließt Gott einen Bund. Und zwar einen ganz speziellen Bund. Man könnte es vergleichen mit einem Schenkungsvertrag. Allein Gott ist derjenige, der Leistung erbringt. Abram, das heißt, er ist erhaben wegen seines Vaters. Er bekommt durch diesen Bund einen neuen Namen, den Namen Abraham. Das heißt, Vater einer Menge. Dieser Abraham, der darf einfach nur empfangen, sich beschenken lassen von diesem Gott. Und es sind drei Versprechen, die Gott Abraham gibt. Erstens, Abraham soll eine große Nation werden, wie es sein Name schon sagt. Zweitens, alle Menschen der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Und drittens, seinen Nachkommen soll das Land Kanaan gehören. Und hier ist es, wo die Geschichte Israels anfängt. Abraham und seine Frau Sarah sind, wenn auch noch nicht ganz offiziell, die ersten Israeliten. Und für dieses Volk gilt dieser Bund, für die Nachkommen Abrahams, bis heute. Gott geht also erstmal in Vorleistung. So ging es also los. Deshalb gibt es Israel, deshalb ist es das Volk Gottes, weil er es Abraham versprochen hat. Kommen wir aber zurück in die Wüste Sinai. Da sind sie nun, das Volk Israel und ihr großer Anführer Mose. Und Mose bereitet sich vor auf eine kleine Bergtour, damit Gott mit ihm sprechen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bergtour ungefähr folgendermaßen abgelaufen ist. Mose läuft los, sein Lederbeutel auf dem Rücken, den Hirtenstab in der Hand und die Sandalen an den Füßen. Zielstrebig erklimmt er den Berg. Sind sie schon 3 Monate unterwegs, sie sind warm gelaufen, da wird dieser Berg doch wohl zu machen sein. Es ist aber doch auch ganz schön anstrengend, diesen Berg hochzukommen. Und Mose will nicht völlig erschöpft oben bei Gott ankommen. Was macht das auch für einen Eindruck? Also legt er eine kurze Pause ein, um etwas zu verschnaufen. Er trinkt einen großen Schluck aus seinem Trinkschlauch, isst ein Stück Manna und schaut in die Landschaft. Und wie er so in die Landschaft schaut, sieht er einen Adler fliegen, wie er vom Wind getragen wird. Vielleicht sieht er auch eine andere Situation, eine ganz, ganz besondere Situation. Ein Adler ist mit seinen Jungen in seinem Nest und die Jungen sollen fliegen lernen, aber sie trauen sich noch nicht so richtig. Der Adler hilft etwas nach und die Jungen sausen im freien Fall in die Tiefe. Der Adler stürzt hinterher, fängt die Jungen auf seinen Flügeln auf, trägt sie nach oben und die Übung geht von vorne los. Und in diesem Moment hört Mose das Reden Gottes. Sag es dem Haus Jakob, verkünde es den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Gott möchte mit ganz Israel einen Bund schließen. Aus der Geschichte des Volkes und aber auch aus dieser Bibelstelle wird klar, dass Gott schon lange mit diesem Volk unterwegs ist. In diesem Bund geht es nicht darum zu sagen, hey, wollt ihr meine Freunde sein? Nein, diese Freundschaft, diese Beziehung, dieses Miteinander steht schon. Israel lebt in einer Beziehung mit diesem Gott. Durch den Bund Abrahams ist dieser Bund auch fix, der steht. Gott möchte mit diesem Sinai-Bund diese Beziehung mit Israel regeln und er möchte diese Beziehung auf ein neues Level bringen. Gott zeigt dem Volk auf, was er bisher für sie getan hat. Er hat sie aus Ägypten befreit. Er zeigt ihnen auf, was er sich von ihnen wünscht. Sie sollen auf seine Stimme hören und seinen Bund halten. Und dann zeigt er auf, was er aus Israel machen möchte. Ihr sollt mein Eigentum sein. Gott möchte aus Israel seinen ganz persönlichen Schatz machen, auf den er ganz besonders aufpassen wird. Und Gott möchte aus Israel ein Königreich von Priestern machen. Und somit soll Israel in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott stehen und in einer ganz besonderen Beziehung zu den Völkern um sie herum. Sie sollen mit diesem Gott leben und den Nationen um ihn herum von diesem Gott verkündigen, von diesem Gott erzählen, was sie mit ihm erlebt haben, wie er sie befreit hat und wie man mit ihm lebt. Und Israel soll ein heiliges Volk sein. Israel soll mit diesem Gott leben und Gottes Charakter in dieser Welt widerspiegeln. Das alles ist damit verbunden, dass das Volk Gottes die Stimme Gottes hört und seinen Bund hält. Dieser Bund wird kurz darauf durch die 10 Gebote ausformuliert. Israel stimmt voller Jubel diesem Bund zu. Sie sagen in Vers 8, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und schon als Mose die Steintafeln empfängt, scheitert das Volk das erste Mal an diesem Bund. Und von da an immer wieder. Israel wendet sich immer wieder von Gott ab, betet Götzen an, nahm Lebensweisen von anderen Völkern an, die zum Scheitern verurteilt waren. Aber Gott sendet Propheten, um die Führungskräfte und das ganze Volk, um ihnen immer wieder klarzumachen, was falsch läuft. Dass sie umkehren sollen, dass er Vergebung für sie hat. Die Propheten können mal mehr, mal weniger Umkehr beim Volk bewirken. Aber Gott bleibt dran. Er gibt nicht auf und so schickt er seinen Sohn, um seinem Volk nochmal ganz klar vor Augen zu führen, wie er ist und was er über sie denkt und was er von ihnen möchte. Sie erkennen ihn aber nicht. Und so kommt es, dass Jesus weint über diese Stadt, über Jerusalem, die ihn nicht erkannt hat. Dieser Zustand erfüllt Jesus mit Trauer. Steht in Lukas 19, 41, Vers 42, 41 und 42. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Ein spannendes Volk, eine einzigartige Geschichte, unglaubliches Leid und unglaubliche Bewahrung bis heute. Ich möchte jetzt gegen Ende nochmal drauf schauen, was diese Geschichte Israels, was dieses Volk uns zeigt von dem, wie Gott ist. Also ich möchte ein paar Punkte von seinem Charakter rausnehmen, die wir durch diese Geschichte erkennen können. Es ging los mit Abraham. Gott sieht den Glauben, den Mut, die Treue eines Mannes und seiner Frau. Er belohnt sie und verspricht ihnen Großes. Dinge, die weit über ihr Leben hinausgehen. Hier erkennen wir, dass Gott Interesse hat am Einzelnen und dass er Großes mit dieser Welt und mit seinen Leuten vorhat. Gott geht in Vorleistung. Und dann sehen wir Israel in der Sklaverei. Sein Volk, dem er das Land Kanaan versprochen hat, lebt nicht in diesem Land. Und Gott möchte sein Versprechen aber einlösen und deswegen befreit er sein Volk. Dazu kommt, dass aus diesem Ehepaar am Anfang schon ein echtes Volk gewachsen ist. Hier erkennen wir, dass Gott zu seinem Wort steht. Hier erkennen wir, dass Gott Befreiung schenkt. Wir kommen in die Wüste Sinai. Gott redet mit Mose. Er zeigt ihm auf, dass er immer noch Interesse an diesem Volk hat, dass er Großes mit ihnen vorhat. und dass er Israel dazu ausrüsten möchte, dass es ganz in seiner Bestimmung leben kann. Hier erkennen wir, dass Gott auf Beziehung aus ist, auf Gegenseitigkeit. Er gibt Israel Sicherheit und Bedeutung, indem er sie selbst in seinen Heilsplan einbezieht. Und das sind die Propheten. Gott sendet immer wieder Menschen, dass sein Volk umkehrt, dass sie erkennen, wer er ist und was er für sie hat. Hier erkennen wir, dass Gott geduldig und voller Güte ist. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Nehemia 9, Vers 17. Und da ist der weinende Jesus. Gott trauert um sein Volk. Er weint über Jerusalem, über die Menschen, die dort wohnen und die ihn nicht erkennen. Israel ist ihm nicht egal und Jerusalem ist ihm wichtig. Hier erkennen wir den Schmerz, die Trauer, die Gott über die Menschen empfindet, die ihn nicht erkennen, die sein Friedensangebot nicht annehmen. Das ist dieser Gott Israels, das ist, was Israel gilt, wie dieser Gott zu Israel ist, sein auserwähltes Volk. In Römer 11 beschreibt Paulus Israel als einen Ölbaum. Und er beschreibt weiter, dass wir als Heidenchristen in diesen Ölbaum eingepfropft sind. Also wir sind ein Ast, der in diesen Baum eingesetzt wird. Und somit leben wir als Heidenchristen, als nicht-jüdische Christen, aus diesem Stamm und aus dieser Wurzel. Das heißt, diese Geschichte Israels, diese Verheißung Israels, das, was als Grundstock dasteht, das wird zu unserer Geschichte, das wird zu deiner Geschichte, zu unserer Verheißung. Dieser Gott Israels wird zu deinem Gott, wird zu meinem Gott. Gott hat Interesse an dir. Er geht für dich in Vorleistung. Er liebt dich so, wie du bist. Wir können und wir müssen und wir haben keine Chance, uns diese Liebe irgendwie zu erarbeiten oder zu erkämpfen. Gott kennt dich genau und er liebt dich. Und Gott steht zu seinem Wort, zu seinen Versprechen, die er dir gegeben hat. Er schenkt dir Befreiung. Gott hat uns befreit von aller Schuld, von allem, was uns von ihm trennt. Also müssen wir uns nicht länger selber mit dem knechten, was wir falsch machen, was nicht so gut läuft. Wir müssen es nicht länger tragen. Wir müssen nicht härter mit uns selber ins Gericht gehen, als dass Gott mit uns richtet. Wenn wir dieses Befreiungsangebot angenommen haben, dann sind wir frei. Dann sind wir aufgerichtet. Dann müssen wir die Pakete nicht länger mit uns rumtragen. Und Gott will Beziehung mit dir leben. Er gibt dir Sicherheit und Bedeutung, indem er dich in seinen Heilsplan mit einbezieht. Gott hat ein großes Interesse an dir, an deinem Leben. Er möchte von dir hören, er möchte mit dir reden. Er will Anteil haben an deinem Alltag. Und er will dir helfen und dich gebrauchen für seinen großen Plan. Du hast ihm gerade noch gefehlt. Er ist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Gott weiß, was wir nicht können. Er sieht uns, wenn wir fallen, wenn wir Fehler machen. Wenn wir unfair sind gegenüber unseren Kindern, der Nachbarin, dem Kollegen. In all dem wünscht er sich, dass wir immer wieder damit zu ihm kommen, ihn suchen, um Vergebung bitten. Er vergibt gerne, denn er ist tatsächlich gnädig und barmherzig. Und Gott trauert um die Menschen, die ihn nicht erkennen, die sein Friedensangebot nicht annehmen. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen ihn nicht kennen, nichts von ihm wissen wollen oder ihn vielleicht sogar ablehnen. Und er trauert auch darum, wo wir in unserem Leben ihn raushalten, sein Friedensangebot nicht annehmen, wo wir meinen, wir müssen es oder wir können es selber schaffen. Aber er ruft immer wieder mit seiner leisen und liebevollen Stimme: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28 bis 30. Und es gibt einen roten Faden, der sich durch diesen Charakter Gottes durchzieht. Ich habe hier nur einen kleinen Ausschnitt aufgezeigt von dem, wie Gott ist. Aber wir erkennen auch in diesen paar Punkten diese Grundlage, die Gottes Charakter zugrunde liegt. Wir sehen das im Volk Israel und auch an Jesus in allen erdenklichen Facetten. Was Gott antreibt, was ihn motiviert, was sein Handeln durchdringt, ist seine Liebe zu uns Menschen. Und ich wünsche dir, dass du das in der nächsten Woche erfahren kannst, wie Gott sich dir zeigt in seiner Liebe. Ich wünsche, dass du in guten Momenten, in Kämpfen, in Herausforderungen erlebst, dass dieser Gott mit dir ist, dass er dir hilft und dass er dich in allem liebt. Vater, danke, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Ich bitte dich, dass du das in der nächsten Woche uns erfahren lässt, was das ganz konkret für jeden Einzelnen von uns heißt. Dass du uns liebst. Du bist groß und herrlich. Du stehst über den Dingen. Lass uns das ganz praktisch entdecken. Rede du zu uns. Schenk uns ein offenes Ohr, dass wir dein Reden hören. Und schenk uns Mut, dem nachzugehen, was du uns zu sagen hast. Amen.